Herr Jesus, so wollen wir dich loben und preisen, dir danken, dass du da bist, dass du auch würdig bist, Lob und Preis zu empfangen, dass du würdig bist, letztlich das Buch zu öffnen, auch zum Gericht. Und wir danken dir dafür, dass wir jetzt schon an diesem Ereignis denken dürfen. Du siehst, Herr, wo wir hier heute stehen und wie wir im Kleinen, aber dann auch ganz subtil über Größe bedrängt werden. Wir bitten dich darum, dass du uns Standfestigkeit gibst und dass wir erkennen, was du konkret noch hier tun willst. Danke, dass doch einzelne Menschen zum Glauben kommen. Auch für sie möchten wir bitten, dass sie im Glauben wachsen und dass sie auch in der Beziehung zu dir stehen. Bitte dich, dass du uns stärkst durch dein Wort. Amen.
Amen.
Richter 6, wiederum Israels Bosheit und Gottes Strafe. Das ist eben diese ganze Vorgangsweise. Und hier heißt es, dass der Herr das Volk wegen ihrer Bosheit 7 Jahre in die Hand Midians gab. Und diese Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian machten sich die Söhne Israels die Felsenlöcher, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfesten. Wenn ein Feind eben übermächtig erscheint, versteckt sich das Volk. Nun, wenn wir hier zusammen sind und miteinander in eine Richtung denken, ist das wunderbar. Aber wenn wir im Alltag stehen, dann tun wir uns häufig in unseren Felsenlöcher zurückziehen. Und dann lassen wir es dabei, die Welt zu sein, und machen eben nach Pflicht und Maß, wie wir meinen, dass es gut ist. Aber wir ziehen uns teilweise, was unser Bekenntnis angeht, zurück. Und da braucht es manchmal auch einander und Hilfe, dass wir zusammen uns tun und zusammen auch anbeten, auch womöglich zusammen auf die Straße gehen. Die Gruppe, die jetzt auch hier dabei ist, die Gruppe Aramäer, also, die das Zeugnis tragen, die tragen es auch auf die Straße. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr irgendwie einen Eindruck habt, so, ja, das würde mir auch gefallen, dann geh mal mit dem mit. Oder, Bruder? Matthäi, steh mal ihm auf. Also, der geht mit euch auf die Straße. Also, er nehmt euch in die Hand und dann klopft ihr euch den Rücken und dann sagt ihr, tust du mal laut verkündigen. Also, so hat es mir auch gesagt. Und dann sagt er, ja, meine Stimme ist nicht so gut, ich bin ein bisschen älter. Und dann hat er es gemacht. Dann habe ich gedacht, was macht das für Sinn? Also, mitten in Frankfurt einfach das Evangelium zu verkündigen. Das macht auch nicht so viel Sinn. Also, nicht viele hören. Die sind alle vorbeigehuscht. Aber ich habe dabei gestanden und verteilt. Ich merkte auf einmal, da war Freimut. Dadurch, dass wir das Wort auch offen verkündigen auf der Straße, erlangen wir Freimut und verteilen gerne und hier und dort und bleiben dran und werden nicht entmutigt. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das auch weiter so betreiben. Ich weiß nicht, alle sind evangelistisch begabt, aber mitzumachen, das geht auf jeden Fall. Ist es nicht so? Jetzt kommt ein evangelistisches Predigt, also alle bekehren, ja? Also.
Ja, ich begrüße euch auch sehr herzlich. Es geht nicht darum, weil es Aramäer sind. Davon brauchen wir natürlich viel mehr in diesem Land hier. Aber es geht um Jesus Christus, die Botschaft. Wir vom Werder Licht sind aus vielen Denominationen, also das heißt, wir haben auch viele Deutsche unter uns, die wirklich begnadigt sind. Während er gerade gesprochen hat, der Bruder Martin, habe ich meine Schwester Elisabeth gezeigt, das Bild, wo wir drei zusammen sind, ich, der und der Bruder, so ein Brecher, so ein deutscher Bruder wie eine deutsche Eiche, so 2 Meter groß, unser Bruder Sebastian. Und hatten wirklich gute Gespräche gehabt, vor allem mit Muslimen, da war er dabei. Da war eine, die war fast 3 Stunden da. Die wollte einfach ums Ego, ums Verrecken nicht, dass sie Unrecht hat. Aber trotzdem hat sie Unrecht gehabt. Ja, genau. Damit wollte ich nur kurz ermutigen, das Wort Gottes, sagte irgendeine Schwester vorhin, glaube ich, die wo was geführt hat, Jesaja 55 wird nicht leer zurückkommen. Das heißt, seid einfach mutig in dem, was Jesus getan hat. Ihr wisst ja, ein Bruder hat vor kurzem geschrieben, Jesus ist größer, der Bruder Matze Koch, kennt ihr den? Also, wir müssen ja natürlich nicht sagen, Gott kann ja nicht größer als Gott sein, das geht ja gar nicht, ne? Ich würde sagen, unser Herr ist höher als alles, was gibt. Ja, seid ermutigt. Und der Herr ist mit euch, mit deinem Bruder Martin, als er auch mit uns war. Es war so gut. Ich konnte eine Sache ergänzen, er konnte drei ergänzen, dann Bruder zwei. Und so sind wir gemeinsam stark an diesem Weg. Ja, der Herr segne euch.
Amen.
Ja, sehr schön. Und jetzt kommt das Bild, das werdet ihr gleich alle sehen. Deswegen bin ich nach vorne gekommen, nicht wegen mir was zu präsentieren.
Also diesen übermächtigen Feind, so scheint es zu sein, aber wir dürfen doch in diese Übermacht von Wiedergöttlichkeit noch immer evangelisieren, noch immer auftreten. Und ich kann euch sagen, es stärkt einem selbst, auch untereinander, wenn man es macht, daraus geht und Einzelnen tatsächlich hören auch. Das ist ein Wunder. Es ist wirklich so. Und das ermutigt uns auch und stärkt, denn was ist eine Seele, da jubelt die ganze Engelschar im Himmel, wenn eine Seele zum Glauben an Jesus kommt. Und wenn wir das vor Augen malen, dieser Wert einer Seele, dann sind wir vielleicht bereit, auch manche Opfer zu bringen. Nun, Gideon war vielleicht dazu bereit, aber es war ein schwieriger Umstand. Sie wurden unterdrückt durch Midian. Das geschah, wenn Israel gesät hatte, dann zog Midian herauf und Amalek. Und die Söhne des Ostens, sie zogen herauf gegen sie und sie lagerten sich gegen sie und verheerten den Ertrag des Landes bis dahin, wo man nach Gaza kommt. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihren Herden, mit ihren Zelten und kamen so massenhaft wie Heuschrecken. Zahllos waren sie und ihre Kamele und sie kamen ins Land, um es zu verheeren. So verarmte Israel sehr wegen Midian. Die Söhne Israels schrien zu dem Herrn um Hilfe. Wiederum ein Schreien aus der Not, nicht unbedingt aus einer echten Buße, aber ein Schreien aus diesem Bedrängnis heraus. Es geschah, die Söhne Israel wegen Midian zu dem Herrn um Hilfe schrien. Da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israel. Dieser sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Diese Grundlage ist doch schon längst in euer Volk vorhanden. Ihr wisst doch darum. Und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Nun, das ist eine weitere Stärkung, dass wir daran denken, was der Herr alles schon getan hat. Er hat uns schon befreit und hat uns und unsere Vorfahren schon längst angesprochen. Und manche von ihnen sind auch heute als Zeugen, als Wolke der Zeugen um uns, die uns stärkt, auch in dieser Zeit. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Nun, Gott nicht zu fürchten, obwohl man dennoch schon längst etwas von ihm wusste, bedeutet Selbsterhöhung. Wir nehmen uns selbst so wichtig. Wir stellen uns im Mittelpunkt. Diese Selbsterhöhung geschieht wirklich, indem wir auch andere Götter, andere Elemente für wichtiger achten und ihnen viel mehr Zeit widmen, als eben Jesus zu folgen. Nun, ich will ein wenig den Blick auf England werfen. Wir haben vielleicht Queen Elizabeth II. Ihre Beerdigung mitbekommen, als sie am 8.9. starb. War sie 70 Jahre im Amt gewesen. Bei der Krönung in 1953 kniete sie vor dem lebendigen Gott. Noch am 22.08.2022 sagte sie, mein ganzes Leben lang habe mich die Botschaft und die Lehren Christi geleitet und in ihnen finde ich Hoffnung. Sie war also eine bekennende Christin. Das immer so zum Ausdruck kam in der Amtsführung, das ist eine andere Sache. Sie hatte natürlich viele Dinge zu regeln und zu organisieren, aber doch war das Bekenntnis ihr klar. Das konnte man nicht unbedingt vor ihrem Mann sagen, der eigentlich auch eine christliche Konfession angehörte. Und ihr Sohn Charles sieht das alles etwas lockerer. King Charles III. Jetzt, da sitzt er zwischen den Sikhs, eine hinduistische oder eine indische Sekte oder Religion. Nun, er soll einfach, sein Stand ist er als König, Defender of Faith, ja, Verteidiger des Glaubens. Aber welches Glauben? Welchen Glauben? Er äußerte sich zum Beispiel positiv über andere Religionen wie Sikhismus, Hinduismus und Islam. Darin seien Mensch und Natur, Religion und Wissenschaft, Geist und Materie nicht voneinander getrennt. So sagte er. Armselige Elemente. Diese Einheit, wo die Bibel ganz klar unterscheidet zwischen Gott und Welt. Und das unterstreicht er hier nicht. Sie haben eine metaphysische und einheitliche Sicht auf uns selbst und die Welt. So ehrt er eben diese anderen Religionen. Nun, das ist dann nicht sehr fremd einzuschätzen, dass der heutige Premierminister ein Hindu ist. Übrigens auch einer, der auf dem Weltwirtschaftsforum eingeladen war zu sprechen, bei dem Forum von Klaus Schwab. Und so wurde er da angekündigt im Internet, der sehr ehrenwerte Abgeordnete Finanzminister Rishi Sunak, so heißt er. So trat er auf und ist ganz im Sinne des Weltwirtschaftsforums und den Aussagen von Klaus Schwab unterwegs. So ein kleiner Cartoon, get me another fan. So sagt hier Klaus Schwab. Und da ist gerade der Boris Johnson, der enthauptet wurde, weil er nicht mehr Hauptpremierminister ist. Nun war, als Sunak Premierminister, nee, nicht Finanzminister war, einer der höchsten Ämter im British Parliament, so dass er sein Amtssitz einsegnete, das ist direkt neben diese, also Nummer, ja, wie heißt es? Nummer 10, ja. Ist direkt daneben, also der Eingang ist gerade daneben und da sehen wir, dass er diesen Eingang hier sieht. Dieses Video, kann man im Internet auch sehen, zeigt den vormaligen Finanzminister Rishi Sunak, als er vor seiner Wohnung den Anfang des neuen hinduistischen Jahres Diwali am 14. November 2020 kennzeichnete. Ein fünftägiges Fest der Lichter, einer der populärsten Feste des Hinduismus und symbolisiert den spirituellen Sieg von Licht über Finsternis und Gut über Böse und Weisheit über Dummheit. Interessant ist, dass er, diesen Rishi Sunak als Minister, vereidigt wurde, in der Tat mit seiner Hand auf die Bhagavad Gita. Ein hinduistisches Buch. In England ist es so, dass man nicht unbedingt auf die Bibel schwören soll. Auch nicht auf den Namen Gottes. Man kann x-beliebig heiliges Buch nehmen und dann sich auf dieses Buch hin vereidigen lassen. Man solle ein wenig studieren, was in diesem Buch steht. Oder, wie es schon angegeben war, Katrin hat gesagt, wie viele Götter Indien hat. Das ist unglaublich. Man muss wissen, dass es verschiedene erlaubte Lebensziele im Hinduismus gibt. Übrigens, dieser Rishi Sunak hat durch Geschäfte ein Vermögen, was gerade etwas größer ist, das Vermögen von King Charles. Ja? Das ist eine Riesenausnahme. Ein Premierminister, also vermögender ist als der König. Nun, das ist völlig erlaubt im Hinduismus. Warum? Weil es gibt bestimmte Ziele. Zum Beispiel Kama, das ist das Verlangen nach Vergnügen und Liebe. Das ist ein religiöses Lebensziel. Artha, Verlangen nach Macht und Besitztum. Völlig legal, als religiöse Praxis, danach zu streben. Dharma, religiöses und moralisches Gesetz, und dann Moksha, diese Lösung oder Befreiung. Nun, diese zwei ersten sind nun tatsächlich auch praktiziert in Indien. Und nochmal gesagt, das sind religiöse Lebensziele. Und der britische Premierminister hat sicher das Verlangen nach Macht und Besitztum nun ganz erfolgreich erlangt. Und ist im Sinne des Hinduismus prima unterwegs auf das religiöse Ziel des Hinduismus hin. Die Sünde im Hinduismus wird ganz anders eingeschätzt. Die Lehre von Sünde wird abgelehnt. Ein Guru verachtet diesen westlichen Begriff. Den westlichen Begriff ist es auch nicht mehr. Ja, es steht in der Bibel. Sünde ist das, was von uns von Gott trennt. Hinduismus leugnet jedes Schuldbewusstsein. Das sieht man auch in der Praxis der Inder. Es gibt schlechtes Karma. Ursache dafür ist Unwissenheit. Karma ist ein Gesetz, was auch beschreibt, was du dann eventuell in einem nächsten Leben sein wirst, wenn du reinkarnierst. Wir sind alle Teil eines evolutionären Prozesses auf dem Weg zur eigenen Göttlichkeit oder zum Gottwerden. Eines Tages sind wir alle erlöst. Alle. So der Hinduismus. Eine ganz andere Aussage. Nun wurde eben diese Tatsache in Idea aufgegriffen am 3.11. diesen Jahres. Da hieß es, dass der bekennende Hindu Rishi Sunak Premierminister wird, ist bei weitem kein Ausdruck des Niedergangs des christlichen Abendlandes. Im Gegenteil. Ich war schockiert. Es zeigt, dass die liberalen Demokratien des Westens funktionieren. Es ist egal, ob der Anführer einer demokratischen Regierung Christ oder Hindu ist, solange er die Werte der Verfassung vertritt. So der Chefredaktor von IDEA. Ich war schon sehr erschrocken, als ich das las. Nun, ist das im Sinne von England noch anders, denn England hat gar keine Verfassung. Aber er hat das generell ausgeweitet und sagt damit indirekt aus, ist doch egal, ob unser Ministerpräsident ein Hindu wäre, vielleicht ein Moslem, völlig egal. Er muss nur, genauso wie die anderen auch, das Grundgesetz etwas locker nehmen, aber trotzdem sagen, ich glaube das. Und schwöre noch auf irgendetwas oder auf, nicht auf Gott, aber ich schwöre, dass ich damit dran halten soll. Werden sie sich alle nicht dran halten.
Ja, man erkennt einfach, dass hier überhaupt kein Verständnis über die unsichtbare Welt herrscht. Und dass wenn wir, ich sag mal, das, was für unser Land gilt, was unsere Regierung hier an Mächten, an finsteren Mächten hier hereinbringt, das gilt auch im kleineren Kreis, das gilt genauso gut für unsere Familien. Wenn das Oberhaupt der Familie finstere Mächte in die Familie hineinbringt, dann hat das Einfluss auf die ganze Familie. Und so wird es hier im Politischen auch sein. Nun, wir waren ja auch in Indien, und als wir noch keine Christen waren, und da haben wir auch diese Gottheit hier gesehen, nämlich den Ganesh oder Ganesha hier. Und diesen soll ja dieser Sunak auf seinem Schreibtisch stehen haben. Das ist nämlich der Geldgott. Und dieser Gott, der wurde, als wir dort in Indien waren, uns auch mal präsentiert, nämlich wir wurden eingeladen von einem Inder, erstmal zum Frühstück, aber statt Frühstück haben wir dann nur eine Tasse Tee bekommen. Dann hat er uns aber in seinen Laden geführt. Und da ging er als erstes zu seinem kleinen Altar, der hinter der Tür stand, Und da war dieser Ganesh auf dem Altar. Und dem hat er als erstes erstmal gleich Räucherstäbchen geopfert. Und wir dachten dann, ja, okay, also, der Mann ist fromm. Das ist nur gut. Also der opfert jetzt seinem Gott und der ist eben fromm. Aber dieser Mann hat uns total betrogen. Damals war noch D-Mark, da haben wir dann 4000 D-Mark bei dem verloren. Aber sein Gott hat ihm das gegeben. Ja. Also wir dürfen nicht denken, also dass diese Welt wirkungslos ist. Weil das denken wir so häufig. Wenn wir da nicht dran glauben, dann wirkt die auch nicht. Weil wir sind ja noch christlich geprägt. Und da heißt es von der Bibel her, ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Aber das ist nicht im Hinduismus. Da muss man nicht glauben. Da macht man das Ritual. Und dann bewegt man damit die unsichtbare Welt. Und dann geschieht auch was. Und dieses Denken, das ist uns ganz fremd. Und deswegen denken wir auch, wir könnten zum Beispiel Yoga machen und dann den Namen christlich oben drüber kleben. Und das vielleicht sogar mit Bibelversen oder Lobpreis zu praktizieren. Und da gibt es ein Institut, ein christliches, sogenanntes christliches Institut, Sela Christliches Yoga, eine neue Form des Yoga. Ein dezidiert christliches Angebot, so wird es gesagt, das sich sowohl von reinen Körperübungen als auch von esoterischen oder fremdreligiösen Einflüssen klar abgrenzt. Wie machen die das? Indem sie sagen, das glauben wir nicht und wir machen das einfach nicht. Aber die Mächte, die unsichtbare Welt, die hinter Yoga steht, die kümmert sich nicht darum, ob sie das glauben oder nicht glauben. Die wird reagieren. Und so führt man hier ein Götzendienst. Nochmal wieder. Wir vergessen das vielleicht, weil wir jetzt schon so viel von anderen Dingen gehört haben. Ist vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Aber wir sollten wissen, dass es darum geht, wie wird hier in unserem Land unsere christliche, nicht nur Kultur, sondern unser christlicher Glaube unterwandert und wie werden wir in den Götzendienst geführt. Und das kann nicht ungestraft bleiben. Schwerpunkt bei dieser Ausbildung ist eine 2-jährige zertifizierte Ausbildung zum christlichen Yoga-Lehrer. Man bietet an, einmal monatlich einen Sela-Yoga-Gottesdienst. Ja, ich denke, vielleicht muss ich da nochmal reingucken, wie das wohl vor sich geht. Ziel ist, Menschen ganzheitlich das Evangelium nahebringen. Ganzheitlich. Yoga ist ja eine ganzheitliche Anwendung sozusagen, ja? Man will nicht nur auf den Körper wirken. Man will auch nicht nur auf die Seele wirken, man will auf den Geist wirken. Deshalb ist Yoga ganzheitlich. Es soll auch auf den Geist wirken. Jetzt will er nicht weiter. Er will nicht weiter. Tüt, da kommt er. Ja, da gibt es die Basiskirche und die bietet auch Yoga auf YouTube-Kanal an. Das Programm wendet sich an alle, die noch nach etwas anderem suchen, so heißt es, als den klassisch analogen Angeboten der Kirche. Es gibt Input für Körper, Geist, Seele und Herz. Die beteiligten Pastoren und Religionspädagogen ständen nicht im Talar auf der Kanzel, sondern in Fitnesskleidung auf der Yogamatte. Und diese Basiskirche ist also eine Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen. Da sind auch Freikirchen dabei. Da sind alle möglichen Kirchen zusammengeschlossen auf diesem Kanal, die hinter diesen Angeboten stehen. So, dann hier ein Bild, warum die Natur für Kinder so wichtig ist. Ab ins Grüne. Und was bedeutet das? Das ist das Erlebnis für Kinder in der Natur. Meditiere, sei ruhig und öffne dich für den Empfang der unsichtbaren Welt.
Ja, wenn wir auf Gideon schauen, diese Geschichte, also dann haben wir es hier mit dem Kampf gegen Amalek zu tun, die Söhne des Ostens, und wir haben es damit zu tun, dass eine große Mehrheit gegen ihn auftrat. Das ist so, dass diese Mehrheit häufig einen Durchschlag gibt, wodurch dann die Kinder Gottes sich anfangen zurückzuziehen. Richter 6, Vers 11, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joasch, dem Abis Ritter, gehörte. Nun, Engel des Herrn ist eine Vorschattung von Jesus. Sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien eben der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Hui, das ist eine Aussage. Gideon aber sagte zu ihm: Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten: Hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Und das hat er recht erkannt, weil sie ungehorsam, boshaft waren. Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach: Geh hin in diese deine Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Eine ganz wesentliche Aussage. Geh hin in diese deine Kraft. Das heißt, hier wird nicht zusätzlich zunächst mal Kraft gegeben, sondern hier geht es um die Kraft, die Gideon schon hatte, als Geschöpf Gottes. Parallel dazu, 1. Korinther 10, Vers 13, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, wir haben, ohne dass wir Gott zusätzlich um Kraft bitten müssen, schon längst Vermögen, um zu widerstehen gegen manche Anfechtungen, die uns von außen und von innen entgegenkommen. Geh hin in diese deine Kraft und rette Israels aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sagte zu ihm: Bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm: Ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Das ist eine Zusage, die darüber hinausgeht. Nun sehen wir, dass Gideon mehrfach, konkret viermal, mein Zeichen bittet. Und hier erscheint das erste. Da sagt er zu ihm: Wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich zu dir zurückkomme und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Er aber sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Da ging Gideon hinein und bereitete ein Ziegenböckchen zu und ungesäuerte Brote aus einem Eva-Mehl. Das Fleisch tat er in einen Korb und die Brühe tat er in den Topf und er brachte es zu ihm hinaus unter die Terebinte und legte es vor. Der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch die ungesäuerte Brote und lege es hin auf diesen Felsen da. Die Brühe aber gieße aus. Also er sagt ganz genau, wie er vorgehen soll. Und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war, und berührte das Fleisch und die ungesäuerte Brote. Da stieg Feuer aus dem Felsen auf und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerte Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Da sah Gideon, dass der Engel des Herrn gewesen war, und Gideon sagte: Wehe, Herr, Herr, wahrhaftig habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm: Friede sei mit dir. Eigenartig. Er hat den Engel des Herrn gesehen, dieser entschwand ihn. Und nun sprach Jahweh zu ihm: Friede sei mit dir. Der Engel des Herrn war der Sohn gewesen. Jahweh, der Vater. Der Vater beruhigt ihn: Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn Jahweh Shalom. Das war Gottes Reden, der sagte: Friede mit dir. So baut er das Altar. Bis zu diesem Tag steht er noch in Ophra, der Stadt der Abiezriter. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm: Nimm einen Stier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen, und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder, und die Aschera, die dabei stand, haue um. Nun bekommt Gideon gesagt, dass bevor er losziehen kann in den Kampf, er konkret die Aschera, das heißt die weibliche Seite der Gottheit, die von den Kanaaniten so aufgestellt wurde als eine Art Pfahl, dass er diesen umhauen sollte. Das Alter des Baal, das heißt, es war schon so weit gekommen, dass sein Vater, der doch eigentlich auch ein frommer Mann war, aber an einem besonderen Ort wohnte, wo eine Terebinte war, und da war allgemein von ihm und von den Dorfgenossen ein Altar des Baal aufgestellt. So weit war es schon gekommen. Ein Altar bekanntlich ist eine Plattform, worauf der Herr angebetet wird. Der Herr Baal in diesem Sinne, in diesem Fall. Und nun musste erst diese Plattform ausgetauscht werden. Die alte Plattform, die Baal dienen sollte, musste weg und zerstört werden. Den neuen Altar des Herrn, nach Vorschrift aufgebaut, sollte an der Stelle kommen. Und das war der Auftrag an Gideon so gegeben. Ich denke, an dieser Stelle unterbrechen wir. Es wurde mir gesagt, dass wir jetzt rechtzeitig um 4 nach 6, wir haben noch 20 Minuten, ich denke, wir schaffen das alle dann. Und bitte macht das auch, weil sonst bin ich wieder in der Schuld bei dem Hausvater, ja, der gesagt hat, so, wir kommen zu spät. Also das schafft ihr alle, in 20 Minuten zum Essen zu kommen. Okay, dann werde ich das letzte Teil dann, bevor wir heute Abend zusammenkommen, noch fertig machen. Ich denke, dann haben wir uns gestärkt durch Abendessen und ich denke, das ist eine gute Sache. Okay? Und bitte, wenn noch Zeugnisse da sind für heute Abend, wir werden ein Zeugnis und Sangabend haben, wir werden etwas mehr singen und einige Zeugnisse hören, dann komm bitte auf uns zu. Sowohl Frauen, oder sowohl Männer als auch Frauen, ich sage auch mal, Männer kommen auch auf mich zu, nicht nur die Frauen. Ja? Ich bete noch. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Aussagen, wie du den Gideon so deutlich gezeigt hast, dass du mit ihm redetest, aber du hast ihm auch gesagt, dass er selbst Kraft hat, aufzustehen gegen manche Versuchungen. Und die Versuchung war offenbar. Es war der Altar des Baal, der ihnen schon in einer Riesenversuchung gebracht hat. Der hätte schon längst weggeräumt werden sollen. hätte erst gar nicht aufgebaut werden sollen. Aber sie haben es getan. Und so zeigte sich die Bosheit andauernd und die Verbindung mit den Völkern Kanaans, die damals vorhanden waren. Danke dafür, dass du den Gideon dazu angehalten hast, davon Abstand zu nehmen, diesen Altar zu zerstören und den Aschera-Pfahl umzuhauen. Danke dafür. So deutlich zu machen, dass wir alte Plattformen, die vielleicht auch in unser Leben vorhanden sind, die eigentlich andere Götter anbeten, erstmal abräumen, zerstören, umhauen sollen. Bitte Herr, zeige du uns, wo wir faule, falsche Altäre in unser Leben haben. Wo wir faule und falsche Praktiken haben. Falsche Betonungen, falsche Richtungen. Bitte zeige es uns, Herr. Und gib, dass wir heute Abend eine gute Gemeinschaft haben, Zeugnisse von Menschen, die wirklich auch dich erfahren haben oder sich vornehmen, dir ganz konkret zu folgen. In deinem Namen, Herr, bete ich dafür. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir diesen Abend miteinander haben. Wir danken dafür, dass du auch Zeugnisse in unseren Herzen gelegt hast, dass du Menschen zum Glauben gebracht hast, Herr, auch in Kämpfe beigestanden hast, auch damals unter den Richtern. Ich bitte dich darum, dass du das doch nochmal aufdeckst, was damals auch bei Gideon schon geschah und uns dadurch ermutigst und ermahnst zu gleicher Zeit. Bitte segne du den Abend, Herr Jesus. Amen. Amen. Also, Gideon bekam als erstes den Auftrag, den Altar, das Baal abzubauen, das heißt zu zerstören und die Aschera umzuhauen. Und dann sollte er den Herrn, seinem Gott, einen Altar auf den Gipfel dieser Bergfeste in der rechten Weise aufbauen. Und er sollte den zweiten Stier nehmen und ihn als Brandopfer opfern mit dem Holz der Aschera, die du umgehauen hast. Die du umgehauen sollst. Also genaue Hinweise, wie es tun sollte. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Das geschah, da er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Männern der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Und so sehen wir, dass er hier diesen Pfahl umgehauen hatte und diesen Stier opferte und so weiter. Das alles bereitete er dann vor. Nun, die Geschichte geht dann so, dass Gideon derjenige ist, der am meisten nach Zeichen gefragt hat. Er war immer wieder unsicher. Zweite Zeichen ist sehr bekannt. Gideon sagte zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, so wie du geredet hast, Richter 6,36, siehe, ich lege frisch geschorene Wolle auf der Tenne, wenn Tau auf die Wolle allein sein wird und auf den ganzen Boden Trockenheit, dann werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand retten wirst, wie du geredet hast. Und es geschah so. Genau so. Nun, wir kennen das alles. Es ist fast bei bibelkennenden Christen zu einem Floskel geworden. Wir legen ein Vlies aus. Also das ist dann bezogen auf diese Geschichte und weiß ich, Gideon da noch immer etwas unsicher war, dreht er die Geschichte um und sagte dann, Vers 39, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich und ich will nur noch dieses Mal reden. Lass es mich doch nur noch diesmal mit der Wolle versuchen. Möge doch Trockenheit sein auf der Wolle allein und auf dem ganzen Boden sei Tau. Und Gott machte es so. Genauso, wie er gebetet hatte. Das sind natürlich konkrete Zeichen. Und da kann man sich selbst auch, wenn man neigt, immer wieder auch Gott um Zeichen zu beten, die Frage stellen, bis wann sind Zeichen in Ordnung? Bis hier war es in Ordnung. Gott hat es ja erhört. Und wann wird es Zeichendeuterei? Zeichendeuterei ist aufgenommen in der Liste der okkulten Praktiken, die die Heiden generell praktizierten. Da ist es wichtig zu unterscheiden. Noch einmal wird dann Gideon geprüft, weil es sind erstmal sehr viele Männer dabei und dann sagt Gott, das sind viel zu viele und dann tut er nach Mose sagen, wer Angst hat, der gehe nach Hause und dann gehen sonst mehrere nach Hause, eine ganze Menge und dann lässt er sie noch an einem Wasser kommen und dann wird dann geprüft, nur einige, das sind 300 in der Zahl von einer ganzen Menge Krieger, die tun das Wasser, indem sie das Wasser mit dem Hand hochschöpfen und zu ihrem Mund führen, die anderen leckten und nur derjenige, der das im Stehen tat und hochführt, das waren 300, die wurden dann gewählt, um das so zu tun. Nun meinen viele, pass auf, tun nun so, genau wie die Männer dann schlüpfen und so weiter, immer so trinken. Das ist alles nun wiederum falsch gedeutet. Aber wir müssen sehen, dass Gott hier aussagen wollte, pass auf, nur durch meine Kraft wird den Sieg errungen. Wir kennen dann die Geschichte vielleicht, wenn wir es gelesen haben, dass Gideon dann ganz schlau vorging und Fackeln nahm und alles solche Hörner zum Blasen. Hier sind Trompeten, aber es waren wahrscheinlich solche Hörner gewesen. Ja. Dann ging es so weiter, dass sie in der Nacht aufgetreten haben mit den Fackeln und den Posaunen oder diesen Hörnern, die sie geblasen haben. Und dann gab es Gott, dass in dem ganzen, den riesigen Lager eine enorme Verwirrung aufgetreten ist und in dieser Verwirrung sie sich gegenseitig umgebracht haben. Aber das Interessante ist, dass Gideon vorher noch ein viertes Zeichen bekam, indem er in das Heerlager herabkam und hörte, wie der eine zum anderen einen Traum erzählte. Und dieser Traum war so eindeutig, gerade ist auch die Deutung, dass er sagte, genau das ist Gideon, der das ganze Lager aufrollen will. Und wie ein Gerstebrot, so wurde es in dem Traum erzählt. Ich will es nur ganz kurz zusammenfassen, aber er hat ein viertes Zeichen bekommen und da wusste er nun wohl 100% sicher, Gott will durch ihn den Sieg erringen. Und so ist es dann auch geschehen. Sie sind dann, nachdem sie sich gegenseitig umgebracht haben, den noch hinterher und haben sehr viele umgebracht. Das war eine Riesenmenge. Welch einen Sieg durch nur 300 Männer. Sie sind dann auch noch durch die Wüste hindurch diese Führer hinterhergegangen und haben das gemacht. So, es ist irgendwie eine ganz eigenartige und eigenwillige Geschichte. Aber es war eine Geschichte auch von Mut. Aber auch von einem, der sich ganz abgesichert hatte, durch Zeichen. Gesamt 4 an der Zahl.
Also Israel hat es aber seit 48 immer wieder so erlebt.
Ja. Gewaltig. Ja. Immer wieder. Ja, in diesen Videos also, ist das sehr klar zu sehen über die Wunder, die geschehen sind nach der Entstehung des Staates in 48 und auch beide Zusammenkommen von dem Staat. Das ist Wunder über Wunder. Und es waren zum Teil ganz ungläubige Juden, die bis heute nicht die Wunder glauben. Die sagen, ja, irgendwie geschah das so. Das ist echt überzeugend auch dargestellt. Nun sagt er, und das ist noch sehr gut, als das Volk dann diese enorme Tat von Gideon anerkannte, die Männer von Israel sagten zu Gideon, herrsche über uns sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn. Diese mutige Tat haben sie würdigen wollen und ihren Wunsch nach einem König an ihm gebracht. Denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Gideon aber sagte zu ihnen, nicht ich will über euch herrschen, auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Nun, eine Aussage, die genau richtig war, wenn wir später Samuel lesen, sehen wir, dass Gott tatsächlich in dieser Zeit beabsichtigt hatte, dass der Herr als König herrschen würde und es nur Richter geben würde, die für Ordnung sorgen würden. Und das ist eine enorme, klare und auch gottesfürchtige Aussage. Aber dann geht es in eine eigenartige Art weiter. Gideon sagte zu ihnen, eine Bitte will ich von euch erbitten. Gebt mir jeder einen Ring von seiner Beute, denn sie hatten goldene Ringe, weil sie Ismaeliter waren. Sie sagten, gern wollen wir sie dir geben. Und sie bereiteten ein Obergewand aus und warfen darauf jeder seinen Ring oder einen Ring von seiner Beute. Das Gewicht der goldenen Ringe, die er erbeten hatte, betrug 1700 Schekel Gold, eine ganze Menge Gold. Und das war eben von der Beute zusammengebracht worden. Aus diesem macht Gideon ein Ephod und stellte es in seine Stadt auf, in Ophra. Und ganz Israel hurte ihm dort nach. Eine ganz eigenartige Entwicklung. Nachdem er so gottesfürchtig vorgegangen ist, dann auch noch in Ehre zu Gott sagte, nein, das Königtum ist nicht für mich und meine Söhne, das soll Gott nur gehören. Wunderbar. Und nun kommt das Gold im Spiel. Was er zu einem Ephod zusammenstellt, das wurde Gideon und seinem Haus zu Falle. So steht es hier. Nun, diese Falle, die dann auch auftritt, ist enorm. Das ist ein Ephod. Nun, das ist so eine Art Priesterschutz. Diesen Priester haben ja so ein Ding vor der Brust gehabt und da waren 12 Edelsteine, die die 12 Stämme dargestellt haben. Und weil es hier steht, dass das Gold zu einem Ephod gemacht wurde, kann es gewesen sein, dass er lauter aus Gold praktisch so einen Brustschutz dargestellt hat. Das ist eine ganz interessante Aussage. Und ist ja Gideon und Stück weit betet er das Ding an. Oder das ist wie ein Altar. Und was kann da gemeint sein mit diesem Ephod? Erstmal, so sagt der Fruchtenbaum, kann es ein Kleidungsstück nach dem Muster des hohenpriesterlichen Ephods gewesen sein. Zweitens ein Bild des priesterlichen Gewandes aus reinem Gold, was gerade auch dargestellt wurde in diesem Bild. Und dann auch drittens ein freistehendes Bildnis, dem das Gewand umgehängt wurde. Also das könnte in dem Sinne das sein, was hier links abgebildet ist, Gideons Ephod. Und das wurde ein Stück weit angebetet wie eine Götze. Aber es möge noch mehr Gründe dahinter gesteckt haben. Vielleicht kam dann Gideon es doch ganz heimlich, es etwas hoch im Kopf. Gott hat durch mich wohl den Sieg gewirkt und vielleicht will er nun auch durch mich das Priestertum hier in Israel aufrichten. Und nun kommt vielleicht das Priestertum unserem Stamm, nicht nur Levi, sondern unserem Stamm zu. Also trat eine ganz eigenartige Situation auf, wo er die Anbetung und das Priestertum scheinbar etwas an sich heranrücken ließ. Eine Sache, die ihm dann zu einem furchtbaren Fall wurde. Und diesen Fall kam letztendlich zum Ausdruck in dem, wie es weiterging. Wenn wir das hier so in dieser Abfolge sehen, dann sehen wir Punkt 5, Midian. Die Midianiter wurden von Gideon besiegt. Und dann gab es danach 40 Jahre Ruhe, solange Gideon lebte, aber er hatte viele Söhne. Aber ein Sohn von einer Nebenfrau, Abimelech. Und diesen Abimelech ist, nachdem Gideon gestorben ist, so vorgegangen, dass er alle Söhne auf einem nach umbrachte. Das ist sehr verhängnisvoll gewesen. Und diesen Abimelech hat nicht richtig gerichtet, der hat eigentlich nur gewütet und geherrscht und wollte diese Herrschaft an sich führen, wurde letztendlich von einer Frau, dass sie einen Mühlenstein von der Mauer herabfallen ließ, getötet. Nur blieb ein Sohn von Gideon dann übrig, eine ganz traurige Geschichte. Das heißt, wenn wir es kurz zusammenfassen können, ist diese wunderbare Geschichte mit vielen Zeichen bestätigt. Die Zeichen hat er gesucht und Gott hat immer wieder die Zeichen auch gegeben und dadurch seinen Willen, dass er den Sieg durch Gideon bewirken wollte, bestätigt. Und er hat den Sieg gegeben. Und doch kehrt sich am Ende Gideon ins Gegenteil und wird selbst als Richter während seiner Richterzeit
Teil des Problems. Und wir sehen das zunehmend bei den Richtern in der Richtergeschichte. Das werden wir morgen auch noch konkreter betrachten bei Simson, dann zu unterschiedlichen Frauen der Philister ging, Teil des Problems wurde. Und so wollen wir morgen die Geschichte von Simson betrachten, aber für jetzt will ich jetzt dann die Bühne freigeben, aber wir singen erst das nächste Lied, Lied Nummer 512.